Deutschlandfunk. Computer und Kommunikation.
Mit Manfred Kläuber und diesen Themen.
Selbstfahrer. Die Hersteller von Autobetriebssystemen trotzen den Internetkonzernen. Volkswagen OS. Der Wolfsburger Autobauer räumt seinen Spaghetti-Code weg. Seitenkanal. Die Play-Services übermitteln bei der Nutzung der Corona-Warn-App Daten an Google. Spätzünder. Erst durch die Corona-Pandemie wurde das Homeoffice richtig akzeptiert. Und das digitale Logbuch. Wirecard.
Heute werfen wir mal einen Blick auf Unternehmen, mit denen wir uns normalerweise nicht so sehr beschäftigen. Heute geht es in Computer und Kommunikation um VW, Daimler-Benz oder Tesla. Die Autobranche befindet sich im Umbruch, begleitet von teils schweren personellen Turbulenzen. Und besonders deutlich wird das bei VW. Innerhalb des Konzerns hat zum 1. dieses Monats eine eigenständige Softwaretochter ihre Arbeit aufgenommen. 14 Tage später, also letzte Woche, ist dann dort gleich der Chef ausgetauscht worden. Angesiedelt wird die K-Software.org, so heißt die Programmierabteilung von VW, künftig bei der Konzerntochter Audi. Achim Killer in München. Was ist da los bei VW?
Also mit Kabale auf der Chefetage kenne ich mich nicht so aus. Aber es ist offensichtlich, dass das was mit dem ID.3 zu tun hat, ja, dem wohl wichtigsten Modell in VWs Produktpalette. Damit will der Konzern einen Sprung in die Elektromobilität schaffen. Das Blech vom ID.3 wird auch schon zusammengeschweißt, aber dann wird das Ganze auf einen großen Parkplatz in Ostdeutschland geschoben, eben weil die Software noch nicht fertig ist. Der wird quasi ein reines Elektrogerät, der ID.3, wie ein Fernsehapparat oder ein Telefon. Ja, und sowas hat ja heute alles ein eigenes Betriebssystem. Allein schon um Ordnung in die vielen neuen Funktionen zu bekommen, braucht VW jetzt auch für seine Autos, hat es aber noch nicht. Zeitlich wird's eng, ja. Und das löst dann schon mal auch personelle Turbulenzen aus.
Wann soll denn VWs Zukunftsauto auf den Markt kommen?
Also seit letzter Woche kann man es vorbestellen. Ausgeliefert werden sollen die ersten dann im September. Ja, ist schon so, wie wenn man als Computernutzer einen Barebone-Rechner bestellt. Also einen ohne Betriebssystem. Wobei das beim PC ja nicht so problematisch ist. Da weiß man, was drauf lauffähig ist und dass es das wirklich gibt. Aber bei VW, da weiß man es halt nicht.
Aber immerhin weiß man schon, wie es heißen soll. VW OS nennt der Konzern seine zukünftige Systemsoftware, ist aber ansonsten sehr zurückhaltend, wenn es darum geht, technische Details preiszugeben.
Bei der Software für Autos ist es wie so oft in der IT, die Systeme sind gewachsen, zeitweise auch gewuchert. Und irgendwann wurde es dann unübersichtlich, resümiert Björn Görke, Technikchef bei der Softwareabteilung von VW.
Das kann man sich, wenn man heute in so ein Auto reinschaut, klassische Architekturen sehr häufig vorstellen wie, sagen wir, eine Spaghetti-ähnliche Struktur. Und davon gehen wir ganz klar weg.
Die Software soll also funktional gegliedert werden. Das geschieht üblicherweise mit Hilfe von klar definierten Schnittstellen, wie bei einem Betriebssystem. Über APIs, den Programmierschnittstellen, kann die Anwendungssoftware von oben darauf zugreifen. Nach unten hin ist das Betriebssystem über die Abstraktionsschicht mit der Hardware verbunden. So will es auch VW halten.
Das heißt, wir entkoppeln die Hardware im Fahrzeug, also Rechner, Sensoren, Aktoren, das Bordnetz, vom eigentlichen Softwarebetriebssystem und den Kundenfunktionen, sozusagen den Apps für den Kunden.
Und vor allem will VW die Zahl der Steuerungschips im Auto verringern und damit auch die Zahl der Spezialprogramme, die Lieferanten dafür schreiben. Mehrere Dutzend Prozessoren sind es derzeit meist. Daraus sollen 2, 3 starke werden, auf denen dann Systemsoftware und Anwendungen laufen. Im Prinzip ein vernünftiger Ansatz, findet Professor Uwe Baumgarten vom Lehrstuhl für vernetzte Rechner, Betriebssysteme und Automotive der TU München.
Vorteile sind ganz klar, wenn man mehr Aufgaben auf zentralen Rechnern zusammenfassen kann, dass die Software ein bisschen einfacher und überschaubarer wird und dass man eben flexibler in der Reaktion ist.
Die größte Herausforderung für ein veritables Autobetriebssystem besteht darin, sowohl unkritische Zusatzfunktionen wie das Infotainment-System zu verwalten, als auch kritische wie die Bremsen, den Motor, den Antrieb, das Assistenzsystem oder den Autopiloten. All diese Anwendungen stellen sehr unterschiedliche Anforderungen an ein Betriebssystem. In der akademischen Diskussion hält man deshalb die Partitionierung des Betriebssystems meist für die beste Lösung. Teile der Rechenleistung blieben so stets für sicherheitsrelevante Funktionen wie Bremsen oder Lenkung reserviert.
Dabei spielt dann zum Beispiel die Technik der Virtualisierung eine ganz starke Rolle, dass die virtuellen Maschinen auch harte Mauern bieten können, sodass man zum Beispiel in Richtung gemischt kritikaler Systeme, Mixed Critical Systems, gehen kann und sagen kann, die harten Echtzeitanforderungen kann man in einer virtuellen Maschine erledigen und daneben gibt es eben die Dinge, die nicht ganz so zeitkritisch sind.
In Wolfsburg und Ingolstadt gibt man sich sehr zugeknöpft, wenn es um die Technik von VW US geht. Der Konzern ist sich seiner wirtschaftlichen Macht bewusst und sagt das auch. Das spielt auch bei der Etablierung eines Betriebssystems eine Rolle. VW sieht sich in einer Position ähnlich wie Microsoft seinerzeit bei PCs und wie Google heute bei Smartphones.
Am Ende ist es so, dass Software generell ihr Potenzial entfaltet mit der steigenden Anzahl der Nutzer. Und das gilt für uns vor allen Dingen natürlich auch im Sinne von Kostenvorteilen pro Fahrzeug. Was kostet uns die Software pro Fahrzeug? Aber auch, wie wir durch die Verbreitung unserer Software und dieses Betriebssystems aus dem Verhalten von Endbenutzern oder den Sensordaten aus dem Fahrzeug im Betrieb lernen und unser Produkt weiter verbessern können.
Ja, das hört sich so an, als wenn VW das Android für Autos entwickeln wollte. Ist das realistisch, Achim?
Wenn man sich die Zahlen anschaut, könnte es sein. VW verkauft über 10 Millionen Fahrzeuge im Jahr, also würden mittelfristig jährlich 10 Millionen neue Nutzer hinzukommen. Ja, das ist schon ein Potenzial für ein Betriebssystem. Darauf kommt es an. Bei Betriebssystemen geht es um Masse, weniger um Klasse. Kennt man vom PC her, da gab es ja durchaus auch bessere Betriebssysteme für als DOS und Windows.
Also qualitativ gibt es Bedenken gegen VW OS?
Nee, da gibt es gar nichts, wenn man nichts weiß. VW gibt nichts raus, was Substanz hätte. Mir gegenüber hat es VW etwa abgelehnt, auch relativ allgemeine technische Fragen zu beantworten, wie ob es denn da künftig etwa einen Systemaufruf von einer Bremse ins Autobetriebssystem geben werde. Fest steht nur, dass es ein ganz großes Ding werden soll. VW schreibt nach eigenen Angaben derzeit 10% der Software für seine Autos selbst. Der Rest kommt von Zulieferern. Künftig soll der Eigenanteil bei 60% liegen.
Und was macht die Konkurrenz?
Das große Vorbild ist Tesla. Darauf starrt die ganze Branche wie gebannt. Tesla hat so einen Zentralrechner im Auto und ein Betriebssystem dafür. Die aber sind in erster Linie für die Assistenzsysteme und fürs autonome Fahren sowie fürs Infotainment zuständig. Daimler verfolgt einen ähnlichen Ansatz wie VW. MBOS nennt sich der, Mercedes-Benz-Betriebssystem.
Also, da gibt es wohl einige Aspiranten. Warum kommt man eigentlich erst jetzt darauf, dass ein Betriebssystem für Autos sinnvoll wäre?
Es liegt in erster Linie am Antrieb. Elektro- und Informationstechnik sind einmal sehr nahe beieinander. Allerdings hat es auch in der Vergangenheit schon Versuche gegeben, vor gut 10 Jahren. Da hat BMW mal ein Fraunhofer-Institut damit beauftragt. Und in Japan, da hat der Staat die Entwicklung eines nationalen Betriebssystems koordinieren wollen. Ist alles im Sand verlaufen, offenkundig, weil so eine gewaltige Aufgabe ist. Aber jetzt muss es halt sein.
Und was hätten die Konsumenten von einem Autobetriebssystem?
Dass das, was die Anbieter angekündigt haben, effizienter umgesetzt werden kann. Also die Vernetzung mit all ihren Vorteilen hinsichtlich Sicherheit und Navigation, aber auch mit ihren Datenschutzproblemen. Und hinzu kommen werden Sicherheitsprobleme, wenn sich im Auto nicht mehr getrennte Technikwelten befinden, moderne IT und herkömmliche Automobiltechnik, sondern wenn das alles unter einem Betriebssystem integriert ist, dann haben es Autohacker tendenziell leichter.
Über Betriebssysteme für das Auto sprach ich mit Achim Killer. Vielen Dank.
Der Podcast von Computer und Kommunikation. Kostenlos abonnieren. Überall da, wo es Podcasts gibt.
Wissenschaftler des renommierten Trinity Colleges in Dublin haben sich genauer angeschaut, welche Daten die Corona-Tracing-Apps in Deutschland, Spanien, Italien, Österreich, Dänemark, Polen, Lettland, Irland und der Schweiz an zentrale Server übermitteln. Für die deutsche Corona-Warn-App gab es dabei Lob und Tadel. Peter Welchering hat die Studie der Wissenschaftler intensiv gelesen.
Lob gibt es von Douglas Leith und Stephen Farrell vom Trinity College in Dublin für die eigentliche Corona-Warn-App, wie sie von SAP und der Deutschen Telekom entwickelt wurde. Der Austausch der Kontakt-IDs, die Warnung nach einer Positivtestung, das sei alles ziemlich datenschutzfreundlich, schreiben die Wissenschaftler. Tadel hingegen gab es für die Google Play Services. Das ist eine Sammlung von Schnittstellen und Hintergrunddiensten für Datenaustausch, Geolokalisation zum Einbinden von Google Maps und auch die Schnittstelle, über die die Corona-Warn-App Bluetooth anspricht. Und Bluetooth braucht ja die Corona-Warn-App, damit sie Kontakt-IDs mit anderen Smartphones, auf denen die App ebenfalls läuft, austauschen kann. Ohne die Google Play Services wäre die Corona-Warn-App auf einem Android-Smartphone blind. Und über genau diese wichtigen Play-Services gelangen personenbezogene Daten auch von den Anwendern der Corona-Warn-App an Google. Das fängt an mit der Internetprotokolladresse, geht weiter mit der Gerätenummer des Handys, der Telefonnummer, der Mailadresse und den Nutzungsdaten des Smartphones, also welche Apps wie genutzt werden. Durchschnittlich alle 20 Minuten, so die Forscher des Trinity College, werden diese Daten an Google gesendet. Die Breite der Datensammlung und die fehlende Möglichkeit für die Anwender, die Google-Einstellungen zu ändern, stünden, wie es aussieht, im Konflikt mit der Datenschutzgrundverordnung. Das macht der Internetriese nicht nur bei Anwendern der Corona-App, sondern bei allen Apps, die auf die Play-Services zugreifen. Die Forscher vom Trinity College weisen allerdings darauf hin, dass die Tracing-Apps, wie die deutsche Corona-Warn-App eben, von den Gesundheitsbehörden, von den Regierungen empfohlen werden. Deshalb laden viele Menschen diese App auf ihr Smartphone. In Deutschland sind es nach RKI-Angaben 16,2 Millionen. Doch der Abfluss von Daten an Google könnte Menschen davon abhalten, die Corona-Warn-App oder ähnliche Tracing-Apps in Europa anzuwenden, weil sie ihre Privatsphäre schützen wollen. Die Forscher fordern eine Kontrolle der öffentlichen Hand für das gesamte Contact-Tracing-Ökosystem, also auch für die Play-Services von Google, auf die die Tracing-Apps zugreifen müssen. Ralf Bremer von der Google Germany GmbH begründet die Datenerhebung so, Zitat: Jegliche Geräte, nicht nur Android, benötigen diese Informationen, um auf dem neuesten Stand zu bleiben und Menschen und Systeme vor Angriffen zu schützen. Zitat Ende.
Peter Welchering über die Corona-Warn-App und Daten, die bei ihrer Nutzung abfließen. Schon seit Beginn der Corona-Pandemie hat sich ja die Arbeitswelt grundlegend geändert. Der Arbeitsplatz ist oft nicht mehr das Büro im Unternehmen, sondern der kleine Schreibtisch in der Wohnung mit dem Laptop und dem Headset. Das Homeoffice ist in kürzester Zeit von 0 auf 100 durchgestartet und auch die Diskussion über das Für und Wider, sie hat sich massiv verändert. Das Fraunhofer-Institut für angewandte Informationstechnik in St. Augustin hat quasi gleich zu Beginn der Krise Menschen im Homeoffice dazu befragt. Mittlerweile sind über 2000 Rückmeldungen ausgewertet worden und Wolfgang Prinz, der Leiter der Befragung, hat mir die Hintergründe und Erkenntnisse erklärt.
Ja, wir beschäftigen uns bei uns im Institut schon seit längerer Zeit, seit über 20 Jahren mit dem Thema Kooperationsunterstützung, haben da eine Reihe von Systemen entwickelt und für uns war es jetzt interessant zu sehen, wie diese Kommunikations- und Kooperationstechnologien im Homeoffice auch angewendet werden und wie sie dann auch diese verteilte Zusammenarbeit unterstützen können. Dabei war es eben auch interessant zu sehen, wie diese Systeme jetzt adaptiert werden. Denn die Technologien sind schon lange verfügbar. Aber über den Wechsel ins Homeoffice hat es eine Notwendigkeit gegeben, jetzt praktisch von jetzt auf gleich diese Systeme für viele Unternehmen zu nutzen. Und damit war eigentlich die Corona-Krise auch ein wesentlicher Digitalisierungstreiber im Bereich der Kooperationsunterstützung. Und wir wollten einfach jetzt auch erfahren, wie funktioniert das, wie gut kommt das an und ist das vielleicht auch ein Modell für die Zukunft?
Dabei nehme ich mal an, geht es im Wesentlichen um zwei Funktionen. Einmal die Videokonferenz, die ja stark durch die Corona-Krise befördert wurde und das andere ist wahrscheinlich das kollaborative Arbeiten über Distanzen.
Ganz genau. Es ist einerseits wirklich die synchrone Arbeit. Ja, also wie können wir jetzt den Büroalltag nachempfinden? Wie können wir Meetings, Workshops, wie können wir das mit Hilfe von Video- und Audiokonferenzen nachempfinden und noch genauso gut durchführen wie vorher? Und das andere ist, Wie können wir jetzt auch wirklich diese E-Mail-Kommunikation ablösen, indem wir uns ständig irgendwelche Dokumentversionen hin und her schicken und das jetzt sinnvoll lösen, indem wir gemeinsam an Dokumenten arbeiten, indem wir die gesamte Kooperation wirklich digitalisieren und nicht sequenziell ablösen, indem wir uns endlos Versionen zuschicken.
Welche Rückmeldungen haben Sie denn bekommen zum Thema Akzeptanz?
Ja, sehr positive. Wir waren davon auch überrascht. Also die Mehrheit, die große Mehrheit der Befragten oder der Teilnehmer, wir haben ja nicht direkt befragt, sondern wir haben ja zur freiwilligen Teilnahme aufgerufen, zeigen sich sehr angetan vom Homeoffice und das sogar über den Zeitverlauf steigend. Wir sehen also, dass die Akzeptanzrate über die Zeit gestiegen ist. Man hätte vermuten können, dass das vielleicht sinkt nach einer Zeit der Neulust. Ja, aber im Gegenteil, eigentlich steigt das und die Teilnehmenden haben sich recht gut im Homeoffice eingerichtet.
Kann man etwas als besonders positiv herausheben?
Ja, also das, was zum Positiven beiträgt, sind dann Tatsachen, wenn die Ausstattung wirklich gut ist. Also wenn der Arbeitgeber auch da das Ganze gut unterstützt hat. Ich glaube, insgesamt wird auch sehr positiv gesehen, dass man auch konzentriert arbeiten kann zu Hause. Wir erkennen das so ein bisschen daran, dass die Produktivität eigentlich, die individuelle Produktivität, sehr hoch eingeschätzt wird. Während die Teamproduktivität, also die Performance im Team, auch insgesamt positiv ist, aber nicht so gut wie die individuelle Performance. Das lässt darauf hindeuten, oder das kann man so interpretieren, dass die individuelle Arbeit, das konzentrierte Arbeiten zu Hause, insgesamt als sehr positiv gesehen wird. Ja, während natürlich die Arbeit im Team nicht so gut funktionieren kann.
Wie verändert sich die Produktivität konkret durch Homeoffice?
Ja, wir können nicht so genau die Produktivität einschätzen, aber wir haben ja nach der Performance gefragt. Ne? Wie schätzen Sie die individuelle Performance ein? Und auf einer Skala von 1 bis 6 ist die in der 14. Kalenderwoche, als Homeoffice begann, 14., 15. Kalenderwoche, lag das auf einem Wert von 4,2. Und das ist jetzt gestiegen, so in den letzten Wochen, auf einen Wert von über 5. Und das heißt, fast ein Punkt auf der Skala von 1 bis 6 nach oben gestiegen. Und das kontinuierlich über die letzten Wochen. Und das kann an vielen Dingen liegen. Was wir merken, ist ein starker Anstieg in den letzten Wochen, seitdem auch die Schulen wieder geöffnet haben und die Kitas. Das heißt also, dass Homeoffice, Arbeiten zu Hause kann jetzt wieder organisierter und besser durchgeführt werden, weil man sich nicht um die Kinder kümmern muss, kein Homeschooling machen muss, weil man vielleicht auch jetzt sein eigenes Zimmer hat, in dem man das erledigen kann. Gleichzeitig sehen wir aber auch, dass so Dinge, die darauf hindeuten, dass die Technik besser funktioniert, steigen. Das heißt also, am Anfang haben schon viele Leute gesagt, naja, also dieser Wechsel zwischen verschiedenen Kommunikationsmedien, ja, das ist eigentlich, hat einen negativen Einfluss, weil klar, am Anfang wurde alles ausprobiert. Man hat es in Zoom, man hat in Team, man hat Google genutzt. Und jetzt hat sich das konsolidiert. Man hat vor allen Dingen auch für sich und für das Team letztendlich Konventionen gefunden, wie die verschiedenen Techniken genutzt werden können. Und das trägt natürlich auf Dauer dann auch zu einer Steigerung der individuellen Performance bei.
Was wurde denn als besonders negativ zurückgemeldet?
Negative Faktoren, die besonders hoch bewertet wurden, waren zum Beispiel, dass der spontane Austausch mit den Kollegen erschwert wird, dass die physische Nähe fehlt. Wir kennen das alle, der schnelle Weg in das Nachbarbüro oder vielleicht der Ruf über den Schreibtisch hinweg, schneller Austausch, schneller Rückkopplung zu Entscheidungen. Das sind so die hauptsächlichen Faktoren, die negativ bewertet werden, aber interessanterweise auch nur von 52% der Teilnehmer. Ja, also es ist 50-50, die nur sagen, naja, der spontane Austausch wurde wirklich erschwert. Die anderen 50% sagen, naja, eigentlich wurde das gar nicht so viel erschwert. Häusliche Ablenkungen zählen dazu natürlich auch. Klar, wir haben im Haushalt mit anderen Dingen zu tun, auf die wir reagieren müssen. Das, was eigentlich ganz geringfügig nur zum Negativen beigetragen hat, waren die technische Kommunikation. Ja, das scheint gut funktioniert zu haben, aber immerhin sagen auch noch ca. 65%, naja, wir hatten auch noch Probleme mit der Internetverbindung letztendlich. Das spielt dann doch immer noch eine Rolle.
Als in normalen Zeiten in Unternehmen über Homeoffice diskutiert wurde, da waren die Fronten meistens relativ klar. Homeoffice war etwas, was die Mitarbeitenden in den Unternehmen wollten. Bei den Chefs und bei den Chefinnen gab es oft Vorbehalte gegen Homeoffice. Hat sich die Akzeptanz bei den Vorgesetzten, bei Entscheidern geändert?
Ja, da können wir eigentlich nur indirekt drauf schließen. Also wir haben ja unter anderem auch gefragt, aus welchem Tätigkeitsumfeld die Teilnehmer kommen. Und da können wir eigentlich nur daraus schließen, dass die Führungskräfte auch noch sehr zufrieden sind mit dem Homeoffice, sogar insgesamt zufriedener als die Teilnehmenden, die gesagt haben, sie haben eine Teamassistenzfunktion oder eine sonstige Funktion. Ja, das heißt, auch Führungskräfte scheinen zufrieden damit zu sein. Sie sind dann anscheinend doch in der Lage, auch ein Team sinnvoll zu führen über die virtuelle Zusammenarbeit.
Was fehlt denn an technischen Möglichkeiten, außer den sozialen Möglichkeiten, die man eben halt durch die Distanz nicht mehr hat?
Ja, an technischen Möglichkeiten ist es natürlich der schnelle, spontane Austausch. Es ist das, was wir an der Kaffeemaschine erleben, am Drucker erleben. Das sind ja Kommunikationszentren. So, und das wird vermisst. Der andere Punkt ist die kreative Zusammenarbeit. Mit Kollegen wieder mal an einem Whiteboard ein Konzept zu diskutieren, ein Brainstorming zu machen. Das ist das, wonach sich anscheinend auch die Leute in der mobilen Arbeit im Homeoffice sehnen, das mal wieder durchführen zu können.
Wie läuft's im Homeoffice? Das war Wolfgang Prinz vom Fraunhofer-Institut für angewandte Informationstechnik in St. Augustin.
Digitales Logbuch. Computer und Kommunikation. Eintrag 37528.
Mein Lieber, der Zaubertrank wirkt.
Wie bist du denn drauf?
Ich habe das mit einem Hackback gehört und wollte dann ein Flashback-Hackback bauen. Und simsalabim, schon ist er fertig.
Hä? Hast du was getrunken?
Aber selbstverständlich, willst du auch einen Schnuck? Spring's vorbei.
Halt, du sollst nie fahren, wenn du was getrunken hast, weißt du doch.
War doch nur ein Spaß, Dicker.
Das ist kein Spaß, Knacki. Wenn du heute lallst, schalten Alexa, Cortana und Co. auf Alarm. Simsalabim, schon haben sie dich auf dem Kieker. Und wenn sie dazu noch Auto hören, bist du fällig.
Ich hab doch extra nicht Auto gesagt.
Jetzt aber.
Was? War doch nur Spaß mit dem Auto.
Du sagst schon wieder Auto. Musst dich verhalten wie beim Check-in am Flieger. Kein falsches Wort, keine Witze. Jedes Wort wird gegen dich
verwendet. Du weißt doch, wenn ich fahre, trinke ich nie Alkohol.
Halt die Klappe mit solchen Buzzwords. KI hört mit.
Mein neuestes Handy hat jetzt eSIM. Da kann ich KI stumm schalten.
Nee, Sim. KI kriegt dich überall. KI heißt keine Intelligenz, ist deswegen total humorbefreit. Nur ein nicht genormter Witz. Simsalabim, schon stehst du auf der Blacklist. Denk an deinen Führerschein.
Um den geht's ja.
Haben sie dich wieder mit 50 in der 30er-Zone geblitzt?
Ja, hab aber im Traum zurückgeblitzt. Und kaum wach ich auf, simsalabim, höre ich gerade im Radio. Es hat geklappt. Formfehler. Keine Flenspunkte mehr für niemand.
Du wachst auf am Nachmittag? Denk an dein Scoring.
Hab doch die ganze Nacht gecodet.
An was denn?
Am Blitzer-Hackback-Dingens.
Vergleich doch deine Hackback-Arbeitszeit mal mit den paar mehr Sekunden, die du brauchst, wenn du dich einfach an die Regeln hältst.
Stimmt. Zeit ist Geld. Das sieht wohl auch gerade die Cyberabwehr ein.
Kannst da ja erneuern oder beim BND. Leute wie dich brauchen sie da.
Nee. Jetzt nicht mehr nach dem gerichtlichen Schnüffelverbot.
Im Ausland.
Und im Inland?
Da gucken sie schon wieder in die Mottenkiste. Rate mal, in welche.
Simsalabim. Vorratsdatenspeicherung?
Digitales Logbuch. Name Nelke Wolfgang. File closed.
Die Corona-App. Sie warnt nicht richtig. Unsere erste Meldung im Info-Update von und mit Lucian Haas.
Bei diversen Smartphones hat die Corona-Warn-App offenbar wochenlang nicht wie vorgesehen funktioniert. Nutzer wurden nicht zuverlässig von der App gewarnt, wenn sie Risikobegegnungen, also Kontakt zu Infizierten hatten. Das gilt sowohl für die Android- wie für die iOS-Version der App. Nach Angaben der Entwickler von SAP liegt das Problem nicht im Programmcode der Apps. Vielmehr hindern Energiesparfunktionen der Betriebssysteme mancher Smartphones die Apps daran, nötige Daten im Hintergrund zu aktualisieren. Das heißt, nur wenn der Nutzer selbst die Corona-App gezielt aufruft, kann das Programm überprüfen, ob zu den im Gerät gespeicherten Bluetooth-Kennungen anderer Smartphones eine Infektionsmeldung vorliegt. Für Android gibt es laut Angaben des Gesundheitsministeriums mittlerweile eine aktualisierte Version der Corona-App, die das Problem der Hintergrundaktualisierung beseitigen soll. Für iOS wird noch an einer Lösung gearbeitet.
Vodafone bringt seine Funkmasten an die Börse.
Anfang kommenden Jahres sollen rund 68.000 Mobilfunktürme von Vodafone als eigene Aktiengesellschaft unter dem Namen Vantage Towers in Frankfurt an die Börse gehen. Mit den Einnahmen aus dem Börsengang will Vodafone nach eigenen Angaben Investitionen in den Aufbau des Netzes für den neuen Mobilfunkstandard 5G finanzieren. Der Unternehmenswert für den Börsengang könnte laut Schätzungen zwischen 10 und 20 Milliarden Euro liegen.
Smartphones können zum Personalausweis werden.
Zumindest soll das bald mit einigen Samsung-Smartphones möglich sein. Nutzer werden noch in diesem Jahr ihren elektronischen Personalausweis ins Telefon einbinden können. Das dafür nötige Verfahren nennt sich mobile eID. Die Informationen des Personalausweises werden dabei auf einem speziell gesicherten Chip auf dem Gerät gespeichert.
Signierte PDF-Dokumente sind noch immer nicht sicher.
Das haben Forschende der Ruhr-Universität Bochum gezeigt. Ihnen ist es abermals gelungen, die Signaturprüfung in PDF-Viewern einfach auszutricksen. Ähnliches war ihnen schon im vergangenen Jahr gelungen. Die Inhalte signierter PDF-Dokumente sollten eigentlich nicht mehr verändert werden können. Bei dem als Shadow-Angriff bezeichneten Verfahren gingen die Forscher wie folgt vor. Sie platzierten in Dokumenten manipulierte Inhalte, machten diese aber unsichtbar. Erst dann erfolgte die Signatur. Anschließend konnten sie die Dokumente aber so verändern, dass die unsichtbaren Inhalte angezeigt werden, die Signatur aber gültig blieb.
Apple will klimaneutral werden.
Bis zum Jahr 2030 will der Konzern seine Produktion so umstellen, dass alle seine Geräte ohne eine zusätzliche CO2-Belastung für die Atmosphäre hergestellt werden. Das hat Apples Umweltchefin Lisa Jackson verkündet. Das Ziel soll nicht nur für Apple selbst, sondern die vollständige Lieferkette gelten. Den Plänen nach will Apple den Ausstoß des Treibhausgases CO2 in den nächsten 10 Jahren um 75% senken. Die restlichen 25% will der Konzern über andere Lösungen ausgleichen, bei denen CO2 gebunden wird.
Google soll Daten externer Apps für eigene Zwecke nutzen.
Google könnte sich darüber Vorteile verschaffen. Das berichtet das US-Magazin The Information. Es geht um die Daten, die ein Dienst namens Logbox aufzeichnet, der auf allen Smartphones mit einem offiziellen Android-Betriebssystem läuft. Logbox sammelt Informationen über die Nutzung der installierten Apps. Das dient eigentlich dazu, häufig verwendete Apps zu priorisieren und das Akkumanagement der Geräte zu verbessern. Google soll die erfassten Daten über Drittanbieter-Apps aber auch gezielt selbst ausgewertet haben, um Anhaltspunkte für die Produktplanung eigener Dienste und Apps zu bekommen.
Sternzeit, 25. Juli. Christoph Scheiner, die Sonnenflecken und Galilei. Zu den fast vergessenen Stars der Himmelskunde zählt Christoph Scheiner. Vor 445 Jahren kam er in Marktwald in Schwaben zur Welt. Nach dem Besuch einer Jesuitenschule trat er dem Orden bei und widmete sich viel der Astronomie. Von 1610 an war Christoph Scheiner für einige Jahre Professor in Ingolstadt. Er baute als erster ein Teleskop mit dem optischen Aufbau, den Johannes Kepler vorgeschlagen hatte. Bei so einem Instrument steht das Bild auf dem Kopf, was aber bei Himmelsbeobachtungen keine Rolle spielt. Christoph Scheiner beobachtete die Flecken auf der Sonne und bestimmte mit ihrer Hilfe die Rotationsdauer und die Achsenneigung unseres Sterns. Er war sicher nicht der Entdecker der Sonnenflecken, aber vor ihm hat sich kaum jemand so intensiv mit ihnen beschäftigt. Mit Galileo Galilei geriet Scheiner in einen erbitterten Prioritätenstreit um die Sonnenflecken. Die beiden waren sich in herzlicher Abneigung verbunden, weil der Jesuit das neue Weltbild mit der Sonne im Zentrum des Planetensystems ablehnte. Während des großen Prozesses gegen Galilei war Christoph Scheiner in Rom. Den Gerichtsakten zufolge hat er im Verfahren aber keine wichtige Rolle gespielt. Scheiner hat sich zudem viel mit atmosphärischen Phänomenen und der Anatomie des Auges beschäftigt. Er erkannte, dass auf der Netzhaut das Bild auf dem Kopf steht. Seine letzten Lebensjahre verbrachte Christoph Scheiner im schlesischen Neiße. 1650 ist er im Alter von 74 Jahren gestorben.
Raphael allein zu Haus. Ist Kunsttourismus noch zeitgemäß? Damit beschäftigt sich gleich Streitkultur um 5:05 hier im Deutschlandfunk. Soweit Computer und Kommunikation. Manfred Kläuber dankt für Ihr Interesse.